Hallo und herzlich willkommen zur 181. Folge der Gegengerade. Und heute haben wir doch tatsächlich mal wieder ein bisschen Gesprächsbedarf über unsere Eintracht, die ein bisschen weniger, der Gesprächsbedarf ein bisschen weniger erfreulich ist als beim letzten Mal. Nichtsdestotrotz, schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend, Anna.
Hallo Thomas, guten Abend.
Ja. Ich muss gleich vorab leaken, bevor wir in das Gespräch abtauchen. Ich konnte das Spiel nicht live verfolgen, weil wie immer im Leben kommt immer alles zusammen. Ich hatte mir vor vielen Monaten eine Karte für die Jazzkantine zu ihrem Heimspiel in Braunschweig gekauft. Das habe ich mir dann nicht nehmen lassen, da hinzufahren. Nebenbei wäre zeitgleich zum Eintrachtspiel übrigens auch noch Derby gewesen vom SSV Jeddelo. 1-0 in Oldenburg. Doppelter Derby-Sieger, sage ich da nur. Also wie immer kommt alles zusammen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich die Zusammenfassung angeschaut, kann aber jetzt zur Performance einzelner Spieler dieses Mal nicht so rasend viel sagen. Aber es reicht ja wahrscheinlich, wenn ich zu einer Aktion eines ganz bestimmten Spielers ein bisschen was sagen kann. Nichtsdestotrotz, wo und wie hast du das Spiel erlebt, Anna?
Ich habe es gesehen mit einem Derby-Versager zusammen, der aufgrund der Tabellensituation tatsächlich eher auf Seiten der Eintracht gewesen ist, und zwar auf der Couch im Fernsehen.
Na gut.
Am Freitagabend. Genau, also auch Einzelspiel und vollständig und so, und habe dann sehr geflucht nach diesem Spielverlauf, als der vierte Offizielle diese Anzeigentafel in die Höhe hielt, auf der 7 Minuten stand, und ich nur dachte, Digga, was denkst du denn, dass in diesen 7 Minuten passiert? Erlöse mich doch bitte einfach. Ja, genau, das war ungefähr so die Stimmung.
Ja. Vorbei, ja. Nach allem, was ich las und auch in der Zusammenfassung kommentierenderweise von der Sportschau hörte, hat Berlin, so kannst du dann kommentieren, ob das so war, sich sehr bemüht, viel Ballbesitz gehabt, aber Eintracht hat das eigentlich alles weitestgehend im Griff gehabt, und dann hatten irgendwann Fabio und Levi eine ganz gute Idee, und es ging eigentlich mit gar nicht so unberechtigter Weise, mit gar nicht so unberechtigter Weise, ich muss mal wieder mal im Deutsch arbeiten, ging es gar nicht unberechtigter Weise mit einer Pausenführung in die Kabine. Wie hast du die erste Hälfte erlebt? Erzähl mal.
Ja, das ist, glaube ich, auch genau so das, was ich sagen würde. Ich war in der Halbzeitpause ehrlich gesagt etwas genervt. Ich habe das Spiel halt ganz normal bei dem gängigen Pay-TV-Dienstleister gesehen, und habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man gegen einen Gegner spielt, wo alle Leute denken, dass man halt ziemlich untergeht, dass das auch irgendwie so die Lupe ist, unter der das Spiel da kommentiert wird. Ne? Also so, dass es schon so ein bisschen, also in der Halbzeitpause so ein bisschen in die Richtung ging von, ja, die Eintracht hier auch sehr überraschend zur Pause in Führung und so. Und ich habe so gedacht, nee, ehrlich gesagt nicht. Weil, ja, also wenn man rein auf den Kaderwert guckt und auf die Tabellensituation und auf die Ambitionen der Mannschaften, dann wahrscheinlich ja. Aber ich hatte ja die Freude und die Ehre, am letzten Montag, also genau vor einer Woche, bei dem Hertha Geek, bei dem Peer zu Gast zu sein, bei YouTube. Und muss sagen, wir haben, ich würde jetzt nicht sagen prophezeit, weil es war keine Glaskugel im Spiel oder dergleichen. Aber schon ziemlich genau prognostiziert, dass das passieren würde. Denn was du ja auch beim RBB dann kommentiert hast, es ist halt extreme Auswärtsschwäche auf extreme Heimschwäche getroffen. Und die Hertha war sehr aufgeregt im Vorfeld. Weil die natürlich total unter Druck stehen, so, da ist wirtschaftlich echt nicht alles tipptopp im Verein. Das heißt, die müssen eigentlich wirklich zusehen, dass sie da ins obere Tabellenfeld kommen, sind aber zu Hause so schlecht gewesen, auch immer noch nicht gut gewesen jetzt am Wochenende, aber die Eintracht hat ja gegen sich selbst verloren, deswegen dass da halt richtig Druck auf dem Kessel gewesen ist. Und ich finde schon, dass man das sehr doll gesehen hat, dass die Eintracht gemacht hat, was sie konnte, nämlich den Gegner so ein bisschen spielen zu lassen, mit wenig Ballbesitz wirklich da sehr souverän zu agieren. Denn was ich wirklich erstaunlich finde, ich weiß nicht genau, wie du das siehst, dass wir zwar mit wenig Ballbesitz spielen, aber ich würde gleichzeitig nicht sagen, dass wir irgendwie destruktiv spielen oder dass wir extrem, keine Ahnung, den Ball nur ins Ausdreschen oder den Gegner nur unterbrechen in den Läufen oder so. Das finde ich nicht, sondern das ist so, wir machen den Gegner irgendwie so sukzessive ratlos und diese Ratlosigkeit, klar, kam hier da aus den Abschlüssen, aber ich finde schon, dass man da irgendwie sehr gutes Auswärtsspiel im Rahmen unserer Möglichkeiten bis zur Halbzeit abgeliefert hat und in der Summe verdient zur Pause geführt hat. Das Tor war richtig schön. Ja, genau. Also, ja. Fand ich,
also, wenn,
also war genau das, was ich gehofft hatte eigentlich. Mhm.
Ja. Ja, wenn die Eintracht so gespielt hat, wie sie das zu ihren guten Phasen tut, dann macht sie dem Gegner das Leben sehr schwer. Das tat sie ja auch. Vor allem Berlin schien jetzt irgendwie nicht so, was ja auch der Peer von der Hertha-Geek ja auch schon sagte, irgendwie so bis zum 16. ist das alles ganz schick. Dann gehen ihnen völlig die Ideen aus, was sie da tun sollen. Genau, dass sie, das sagte er ja auch, dass die zu Hause irgendwie die Hosen voll hätten, also so unter Druck ständen und dass sich das eben auch auf die Leistung niederschlagen würde. Unser Problem ist halt, weiß nicht, wie es da war, wenn ich mir nur den Expected Goals Wert angucke, scheint das wieder so gewesen zu sein. Wir versuchen ins Umschaltspiel zu kommen, scheitert entweder daran, dass der Gegner darauf hervorragend eingestellt ist, dass wir zu unpräzise spielen, oft eine Mischung aus beiden. Wir, wenn wir einen Ball haben, so richtig kein Übermaß an Kreativität haben. Manchmal kommen da halt so lichte Momente bei raus, wie sie jetzt halt Fabio und Levi hatten. Oft versemmeln wir diese Chancen. Diesmal, meine Güte, ey, was für eine coole Bude von Levi. Alter Schwede.
Ja,
das hat Spaß gemacht. Ja, auch von Fabio.
Vorlage,
nicht irgendwie sinnlos blind in Strafraum, sondern ganz überlegt da reingespielt. Das sah echt ein bisschen einstudiert aus.
Ja.
Also echt klasse gemacht.
Ja. Er stand super, also hat sich im Strafraum hervorragend positioniert. Und dann, man sagt, glaube ich, humorlos.
Er hat ein bisschen Glück, dass es so an Freund und Feind immer so genau so ein paar Zentimeter vorbeiging. Brauchst du halt auch mal in der Situation. Ja, stört
aber
keinen.
Schon
aber
sehr, sehr guter Abschluss, finde ich.
Ja.
Also mit dem Tempo und so. Ja. Das schon absolut okay. Philipp kam auch zu so einem sehr aussichtsreichen Distanzschuss.
Ja, aber ich finde, sehr geil gemacht. Er hatte einmal diese Möglichkeit.
Ich finde das für auswärts völlig okay. Ja. Also ja, wenn gut. Du defensiv da irgendwie so konzentriert bist und klar irgendwie, dass du dann die Hertha zu Hause nicht zigmal auskonterst, finde ich völlig gut. Ja. Ich finde, es ist so ein bisschen klar geworden, ein ähnliches Spiel hätte auch das Derby werden können, wenn unser Derby-Gegner ein bisschen besser gewesen wäre. Aber ich finde, es wird halt auch deutlich, dass wenn wir irgendwie konzentriert sind und so, dass das schon eine Spielweise ist, mit der wir so einigermaßen zurechtkommen. Und ich finde sowieso, ich habe da jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, ne, weil du ja gesagt hast, ja, ist das jetzt irgendwie die Tagesform oder so. Wenn man sich die Ergebnisse anguckt in der zweiten Liga, ist es, glaube ich, einfach eine Aneinanderreihung von Tagesformen. Diese Liga entscheidet. So, ne? Also, dass Magdeburg beim HSV so rasiert wird, ja, gut, ey. Gerade nach dem Glatzel-Ausfall. Ich hätte jetzt nicht unbedingt drauf gewettet, aber passiert halt.
Ja, die Theorie können wir mal festhalten. Die gefällt mir so als Arbeitstheorie erstmal ganz gut. Das ist halt eine Aneinanderreihung von Tagesformen. Wir machen mal den Sprung zu der Szene, die das Spiel hat halt kippen lassen. Ich habe es mir ja angeschaut. Er muss nicht rauskommen. Also erstmal ist der Abschlag scheiße, weil rechts stehen genug Braunschweiger, er spielt nach links. Er muss nicht rauslaufen. Wenn er rauslauft, natürlich muss er den Ball kriegen. Und wenn er den Ball nicht kriegt, dann muss er den Gegner nicht legen. Ja, mein Gott, dann lass
da
ihn doch
ist
das.
Auch noch jemand.
Also A, da ist jemand, B, lass ihn doch das 1-0 erzielen und C, kannst dann so einen Tag auch drauf spekulieren.
Der Ausgleich. Nicht das 1-0.
Ausgleich, ja. Verzeihung. Lass den noch den Ausgleich schießen. Dann nehmen wir halt nur einen Punkt mit zur Not. Oder vielleicht haben wir ja noch einen zweiten lichten Moment. Und ansonsten bei dem, was da Hertha abgeliefert hat, hätte es genauso gut sein können, dass er das Ding an Pfosten setzt oder so halt eben. Ne? So, also doppelte Kurzschlussreaktion, ein schwacher Abstoß, doppelte Kurzschlussreaktion. Es kommen jetzt natürlich in diese Anfragen, erreicht mich auch, ja, Thomas, du hast dich ja immer so für Lennart Grill eingesetzt und ja, da guck doch mal. Also, nee, nach dem, was ich gesehen hatte, war das so das Erste, wo er halt, also der Patzer ist eine Katastrophe, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das geht 100% auf seine Kappe, das Ding. Ich weise halt immer darauf hin, dass wir im Finale, ich weiß, dieser Vergleich hinkt an sehr vielen Stellen, 2002, wo Oli Kahn den entscheidenden Patzer gemacht hat, warum wir dann das Finale am Ende verloren haben. Nach einer überragenden WM, weswegen wir überhaupt ins Finale gekommen sind. Das mag ihn natürlich ein ganz klein bisschen von Lennart Grill unterscheiden. Ich sehe den Patzer jetzt erstmal nicht als Grund, von meiner Meinung abzurücken, dass wir kein Torwartproblem haben. Erstmal, es stand 1-1. Du musst das Spiel auch mit neun Mann nicht verlieren, auch wenn es das natürlich erheblich schwerer macht. Es gab nur mal zwei Folgefehler, die zu zwei weiteren Toren führten, wo man sagen muss, das Spiel, und da bin ich eben nicht der Meinung von vielen, was ich gelesen und gehört habe, das Spiel hat nicht Grill verloren, hat seinen Anteil, aber trotzdem kannst du da auch Minimum mit dem 1-1 weiter rausgehen, wenn du halt diese individuellen Scheißfehler nicht machst, die dann in der Folge kamen, einmal von Köhler beim dritten und davor von Bell. Der zweite Elfmeter muss halt nicht sein. Dass er jetzt mit der Vorgeschichte natürlich extrem im Fokus steht, ist auch klar. Ich bin halt weiterhin der Meinung, dass er vorher zu Unrecht im Fokus stand. Ein Punkt, über den wir natürlich mit ihm reden müssen, sind seine Ausflüge, weil sowas gegen Hanoi hat er auch schon mal gebracht. Er hatte schon so einen ziemlich mäßiges Herauslaufen im Spiel gegen Magdeburg gehabt. Das scheint aktuell gerade nicht seine Stärke zu sein, aber ich rücke nicht von meiner Meinung ab, wir haben kein Torwartproblem, das sehe ich weiter nicht. Jetzt habe ich lange geredet, Anna, ich vermute mal, dass du da eine etwas dediziert andere Meinung zu hast.
Ich möchte dazu erstmal sagen, dass das, was im Internet danach passiert ist, überhaupt nicht geht.
Guter Punkt. Also diese ganzen Scheißbeleidigungen und sowas.
Absolut nicht in Ordnung.
Zum Kotzen wirklich.
Die Sportschau hat heute gefeatured bei Instagram, Braunschweig-Spieler stellen sich hinter ihren Torhüter.
Ja. Fabio Kaufmann in erster Linie. Genau, Double richtig, Thumbs up, Fabio. Der auf Instagram ganz klare Worte gefunden. Super Aktion, genauso muss es sein. Tipptopp. Genau.
Das geht überhaupt nicht. Ja. Wir sind alle nicht froh darüber, dass wir auswärts in Berlin verloren haben. Wir sind alle nicht froh darüber, dass wir wieder im Abstiegskampf stecken. Wir sind alle nicht froh darüber, dass unser Torhüter sich verdient eine rote Karte abgeholt hat. Absolut so. Und es ist auch möglich zu sagen, ich bin sowieso nicht so zufrieden mit der Torwartbesetzung und jetzt auch noch das. Mhm. Aber es ist fucking Fußball. Ja. Und ich verstehe, dass Kritik im Kontext Fußball immer ein bisschen schwierig ist, weil irgendwie spricht man häufig, als würde man irgendwie nicht über Menschen sprechen. Also man misst sie sehr datenbasiert. Man sucht irgendwie Eckpunkte, die wirklich belastbar sind. Und das ist ja alles etwas, was Menschen oft nicht auszeichnet oder erst jetzt ganz neu auszeichnet. Also diese krasse Transparenz und diese krasse Messbarkeit und die Möglichkeit, Prognosen abzugeben über Werdegang und so weiter und so fort. Alles gut. Ändert aber nichts daran, dass das Leute sind, die lesen können, die verunsichert oder aufgebaut werden können und die nicht beleidigt werden sollten und so weiter und so fort. Das ist nicht okay.
Da ein kurzer Einschub, Anna. Ja. Hatte mir Jussi nämlich geschrieben in diesem Zusammenhang. Es gab in USA einen Footballspieler, der eigentlich so Superstar, Publikumsliebling, bla bla bla, der eine ganz schlechte Phase hatte, auch von den Fans so teilweise gehasst wurde irgendwann, weil er einfach nur noch Mist produziert hat. Und irgendwann kam auf die Idee, Leute, lasst uns doch mal versuchen, wir empfangen den, wenn er einläuft, mit Standing Ovations und immer, wenn er irgendwas macht mit Standing Ovations, versuchen den mal zu pushen. Das fand großen Anklang bei vielen Fans, die haben das gemacht und siehe da, auf einmal performt er der wieder verrückt. Also Sport ist ganz viel hier oben und ich glaube, mit der Historie, ich will nicht sagen, dass ohne diese Vorgeschichte mit den vielen Gegentoren und er soll angeblich, was ich nach wie vor vehement ablehne, daran schuld sein an dieser Torflut am Anfang und strahlt keine Sicherheit aus und über alles, über was man reden kann. Aber wenn es diese Vorgeschichte und schon diese Negativität nicht gegeben hätte, kann man überlegen, wer ihm dieser Patzer passiert. Weiß ich nicht. Ja, reinste gut. Spekulation. Ja, genau. Aber ich glaube jetzt, und da machst du dann einen absolut wichtigen Punkt, ihn jetzt zu beleidigen und ihn nicht mal Kreisliga-Niveau zu unterstellen, was weiß ich für ein Scheiß. Also wirklich, Leute, nee.
Ja, das sind ja fast noch irgendwie aber so dieses ich jag dich aus der Stadt, diese Geschichten und so, lass das. Das ist wirklich unmöglich. Das bringt auch keinem was und so. Und sowieso Internetdebatten schrecklich. Wenn du was zu sagen hast, sag vielleicht was Nettes, aber du musst doch niemanden aus der Stadt jagen wollen.
Es gibt eine ganz einfache Maxime, schreib nur das, was du dem anderen auch direkt ins Gesicht sagen würdest.
Ja, naja, so.
Wie auch immer.
Das. Ich denke nicht, dass Grill verantwortlich ist für diese ganzen Gegentore am Anfang der Saison. Ich glaube, dass wir in der Defensive einfach wirklich so eine Findungsphase hatten, die an vielen Punkten hing. An dem Transfer bzw. dem Abgang von Hasan Kurucay in der Innenverteidigung. Ich glaube schon, dass das ein Loch gerissen hat. Und ich glaube, dass das irgendwie im Zentrum schwierig ist, wenn du einen neuen Torhüter hast, du hast eine neue Innenverteidigung, du hast jemanden mit Ermin, der sicherlich irgendwie viel Verantwortung übernehmen möchte und kann, dann aber auch schnell unter Druck gerät, vielleicht auch weniger im Fokus steht, als das irgendwie Neulinge tun. Aber nichtsdestotrotz, da eben irgendwie viel aus seinen Schultern Lasten hat und tragen muss und so. Ich hatte nach dem Spiel oder während des Spiels geschrieben, dass Grill vielleicht halt nicht der Torhüter ist, den wir bräuchten in dieser Situation. Denn perspektivisch über die übrige Saison und ganz akut wird es gegen den Abstieg gehen. Und meiner Auffassung nach, wenn du eine Mannschaft bist, die gegen den Abstieg spielt, ist das, was du brauchst, ein nicht durchschnittlicher Torhüter. Und dass das nicht einfach ist, so jemanden zu finden und dass das irgendwie transferpolitisch und so, ich weiß das alles. Und deswegen ist da, also in einer möglichst diplomatischen Art und Weise möchte ich sagen, ich glaube auch nicht, dass wir ein Torwartproblem haben. Ich glaube aber auch nicht, dass wir die Lösung haben. Was auch nicht heißt, dass das irgendwie der Untergang ist, gerade diese Besetzung. Ne? Da kommt die Verletzung dazu von Casali, die einfach auch nicht geplant ist und nicht gut ist und sehr langfristig und sehr ungünstig. Dann lauf halt aufs Tor zu. Und es gibt diese Torhüter, bei denen du denkst, ja, dann lass doch den Gegner erstmal kommen. So, Gikiewicz beißt ihm den Kopf ab. So, da muss man dann irgendwie gegen bestehen. Bei Yassi denkt man, der läuft gegen eine Wand. Bei Hoffmann denkt man, der löst das irgendwie. Und dieses, natürlich ist das vielleicht nicht fair und ich weiß nicht genau, vielleicht bin ich voreingenommen, weil wir irgendwie diese Torhüter hatten in der Vergangenheit. Aber dieses Gefühl von, ja, dann komm doch. So, dann lass ihn doch, dann mach doch. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, vielleicht ist er dazu, vielleicht wächst er da rein, vielleicht war das einfach super schwierig und ich weiß, dass viele Gegentore, gerade für junge Torhüter, gerade für neue Torhüter, super schwer sind und wahrscheinlich sind halt, wie viele waren das, 17 Gegentore in den ersten 4 Spielen eine Katastrophe für einen Start und dafür, dass man Selbstbewusstsein hat auf der Position, das man natürlich braucht. Ändert nichts daran, dass ich so ein bisschen hader. So.
Aus meiner Sicht lädst du ein bisschen sehr viel Verantwortung auf den Torhüter ab, denn zu sagen, Braunschweig braucht aber einen überdurchschnittlichen Torwart, um irgendwie die Chance auf den Klassenerhalt zu erhöhen. Ja, ist so, aber wir sind halt leider nur Eintracht. So.
Aber das ist genau der Punkt.
Lädt eine Erwartungshaltung auf den Torwart ab, die ich so nicht unterschreiben würde, weil wir müssen defensiv einfach eigentlich so stabil sein, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und wir müssen diese individuellen Fehler, die jetzt ja nochmal nicht nur von Grill gekommen sind, er hat natürlich den mit Abstand übelsten Patzer da gebracht, aber das müssen wir kollektiv mal abstellen. So, das ist ja nicht das erste Mal, dass es irgendwelche üblen Patzer gibt. Ich habe mir mal, um zu versuchen, weil ich nehme für mich garantiert nicht in Anspruch, da die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen zu haben und die absolute Meinungshoheit zu haben über dieses Thema, weil es ist nur mal ein Eindruck, Marcel, liebe Grüße, sagt er ja ganz, ganz gerne immer, naja, ich habe nicht die Wahrnehmung, dass er Sicherheit ausstrahlt. So, und das ist was du brauchst. So ein Yasi, lass ihn Gurken durch die Gegend schwaken und Balance ausspielen, wie er will, aber wenn der da steht, dann strahlt er was aus und das fehlt in meinem Grill. Das kann man ja so sehen. Ich habe mal versucht, das Ganze zu etwas aus einem neutralen Blickwinkel zu betrachten. Ich habe nämlich Global Soccer Network, liebe Grüße an der Stelle, mal gefragt, wie denn die Performance von Grill aus ihren Daten heraus in dieser Saison bisher gewesen sei. So, kleiner Seitenschwenker ist ziemlich gut darin. Ich kann mich nämlich nur an tatsächlich 2 Patzer außerhalb des Strafraums erinnern. Das ist einmal gegen Hanoi und das ist einmal diese. Er ist eigentlich ganz gut, was die Bereinigung von Situationen außerhalb des Strafraums angeht. Also ist es nicht so, dass er da dauerpatzt, aber zuletzt waren es halt 2 in Folge. Das bleibt natürlich auch irgendwo hängen. Nichtsdestotrotz will ich diesem sogenannten Confirmation Bias mal vorbeugen oder versuche vorzubeugen, der da heißt, naja, wenn du einen bestimmten Eindruck von jemandem gewonnen hast, wenn Aktionen kommen, die diese Meinung unterstützen, dann sagst du, ja, guck mal, das ist bei mir so, das ist bei denen so, die nun sagen, ja, Thomas, guck doch mal, was Grill da treibt, der gehört bei uns nicht mehr ins Tor. Und dann vielleicht gute Szenen oder solide Szenen, die er nur mal hatte, da irgendwie in der Wahrnehmung unter den Tisch fallen. So, das ist auf beiden Seiten ein Problem. So, lange Rede, kurzer Sinn. Vom Potenzial ist Grill ein unterdurchschnittlicher Bundesliga-Torhüter. Also eigentlich jemand, der in der zweiten Liga sehr gut bestehen müsste. Ist im Moment aber in einer Unterperformance. Das ist so. Unterperformance, aber in einem Rahmen, wo er immer noch ein durchschnittlicher Zweitligaspieler mit wäre. So, also schlechter, als er sein könnte, ist aber für die zweite Liga ausreichend. Wenn du sagst, wir brauchen aber einen Grill, der 100% spielt, also da ist, wo er sein könnte, da ist er im Moment nicht. Global Soccer Network sagt aber auch, naja, seine Vorderleute machen es ihm aber auch nicht gerade unbedingt besonders leicht. So, Johansson jetzt ja genau dasselbe. Der kriegt erstmal 2 Buden. Punkt. So, da kannst du auch gleich sagen, ja, was hält denn der die beiden Dinger nicht? Ne? Klar, einer war ein Elfmeter, der andere war gut geschossen. Nichtsdestotrotz stehen da gleich erstmal 2 Gegentore zu Buche. Die Empfehlung von GSN, die gebe ich einfach neutral wieder, sagen, lass den weiterspielen, weil es gibt die sogenannte Regression zum Mittelwert. Das heißt, man geht die Kurve wieder nach oben, so wie man befürchten muss, dass sie bei Levi vielleicht mal nach unten geht. Was da über Performance ist, nehmen wir gerade sehr gerne mit. Aber was zum Beispiel bei Johansson eher nicht ein Problem nicht lösen wird, man wusste vorher, dass Lennart mit dem Ball am Fuß nicht der Allerstärkste ist. Das ist Johansson aber auch nicht. So, und jetzt kommt man natürlich aus der Situation, wo man RTH irgendwie immer noch im Hinterkopf hat. Natürlich aber auch solche Szenen wie im vorletzten Spiel gegen Wiesbaden, wo er irgendwie Flanken abfängt, kurz zum Schlusspfiff, wo ihn alle abfeiern, als ob er irgendwie den entscheidenden Elfmeter im WM-Endspiel gehalten hätte. So, Schalke hat offenbar einen ganz anderen Eindruck von ihm gewonnen. Da sitzt er nämlich auf der Bank. Also auf Torhüter, lange Rede, kurzer Sinn, sehr komplexe Diskussionen. Ich weiß, wie das Geschäft läuft, hat Jornsen zwei gute Spiele. Jetzt, ich weiß nicht, wie lange Lennart gesperrt wird. Ich tippe mal so aus auf zwei Spiele mit Notbremse, der niemand zu Schaden kommen lassen. Hat Jornsen zwei gute Spiele, wird er vielleicht im Tor bleiben. Da spreche auch aus meiner Sicht auch nichts gegen. Aber ich bleibe dabei und ich weiß, was das für Kommentare hervorrufen wird. Wir haben mit Grill kein Torwartproblem. Er hat gerade ein Problem mit seinen Ausflügen. Das definitiv. Aber ansonsten sehe ich nicht, dass unser Problem die Torwartposition ist.
Na, ich sehe die Abschläge halt wirklich vielleicht durch eine Brille, aber nicht positiv. Und
wir müssten, also die Abschläge sind im Regelfall, härter Spiel weiß ich nicht, ausgenommen, da kann ich nichts zu sagen, aber davor als okay. Das Spiel, also so ein Aufbauspiel von hinten raus, gerade wenn der Gegner presst, da kann man sich was einfallen lassen, ob das vielleicht der Weisheit letzter Schluss ist, wo wir eh schon nicht besonders pressingresistent sind, ob wir mit so einem Torwart dann so spielen sollten, weiß ich nicht. Nochmal, was Jornsen treiben wird, wir werden sehen, drück mal in die Daumen, dass er da erstmal eine gute Leistung abliefert.
Ja, also klar, also die Argumente kannst du natürlich auch drehen und anpassen. Aus meiner Perspektive ist es schon so, wenn du eine Abwehr hast, die unterperformt oder unterperformen wird, weil sie abwehrgeschwächt ist oder unterzahlgeschwächt. Also zwei Gegentore fallen noch in der zweiten Halbzeit, aber wir sind auch 40 Minuten zu 10. Hast du, finde ich, eine Position, jetzt, ne, du sagst, Grill hat das Spiel nicht verloren. Nee, natürlich, also natürlich fallen zwei Gegentore ohne ihn im Tor und die Mannschaft hätte das irgendwie sicherlich irgendwie vieles anders lösen können. Ich glaube, mein Gefühl in Fußballphrasen ausgedrückt ist dieses, wie viele Spiele gewinnt er denn? Weil es gibt halt Torhüter, die diese Siege festhalten. So, die das 1-0 gegen Karlsruhe, wie auch immer. Ne? Und jetzt sagst du, ja, aber es war keine Spielsituation, in der er hätte was machen können. Aber, also das kommt ja vor. Das sind ja Fälle, die im Fußball passieren. Und die Frage, die ich halt habe, ist, wann ist er in der Lage und in der Form dazu, ist er das laut Daten ja, ein 1-0 zum 1-0 werden zu lassen. Und ja, wie also gesagt, also es ist natürlich anekdotisch und so. Ich sage halt nur, das kommt vor. Und ich glaube, wenn du eine unterdurchschnittliche Zweitligamannschaft hast, solltest du überdurchschnittlich gut besetzt sein. Natürlich heißt das irgendwie Druck und so für diese Position, das ist absolut richtig. Und ich weiß auch, wer Eintracht Braunschweig ist und dass wir da nicht immer irgendwie in den Goldtopf greifen können, ja. Monetär.
Vor allem aus meiner Sicht, Anna, wir glorifizieren da, und das schwingt wahrscheinlich immer mit, wir glorifizieren der RTH. So, wir heben ihn da auch auf dem Podest. Es gibt Spiele, die hat RTH gewonnen. Es gibt Spiele, wo RTH echt Mist gemacht hat.
Ja, so. aber dann kompensiert das eine auch das andere.
Ja, wir haben gerade neun Saisonspiele.
Es ist ein sehr kurzer Zeitraum, in dem Hoffmann im Tor stand. Und es gibt einfach Fürth letztes Jahr. So. Da spielt der Torhüter einfach eine entscheidende Rolle, weil er besser ist als die Mannschaft.
Ja, nochmal, so. Ich habe ja gesagt, also, Grill ist im Moment nicht auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Ist keine Frage. Aber ich find's unfair zu sagen, wir haben in Berlin wegen ihm das Spiel verloren. wir haben diese beiden Gegentore nicht bekommen, weil eine Mannschaft mit einem Menschen, mit einem Menschen mehr auf dem Feld uns deswegen ausgespielt hat.
Aber das hat doch Konsequenzen.
Wir haben wegen individueller Fehler verloren.
Aber welchen Einfluss hat dann die rote Karte für dich?
Hätte dann einen Einfluss, wenn Lücken entstanden wäre, die Hertha ausgenutzt hat. Die Tore aber nicht gefallen.
Es wäre doch keine Strafe, wenn das Spiel sich nicht ändern würde, wenn man mit weniger Leuten spielen würde.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir als Sieger aus diesem Spiel gehen, ist extrem gesunken, ganz, ganz klar. Und das ist mindestens der Einfluss der roten Karte, dass das schwieriger macht, in die Offensive zu kommen. Du hast aber erstmal taktisch umgestellt, hast auf eine Viererkette umgestellt, du hast sozusagen dem Rechnung getragen, du wirst weniger nach vorne machen können, aber du stellst dich halt mehr hinten rein. Klar, das hat keine Entlastung und, das ist philosophisch. Natürlich bist du im Nachteil mit einem Mann weniger, aber ich kann mich da nur leider nur wiederholen. Die beiden Tore sind nicht deswegen gefallen. Aber doch, sorry.
Ja, gut, aber ich meine, dann macht der Gegner das 2-1, das passiert auch, aber du hast dann zu 11 mehr Möglichkeiten auszugleichen.
Ich habe ja gesagt, nach vorne hast du weniger Probleme.
Aber macht ja keine Tore, deswegen ist es nicht seine Schuld, dass wir das 2-2 nicht gemacht haben.
Nein, das ist normal. Ich habe gesagt, in die Offensive, gerade bei Eintracht, macht es uns das Leben deutlich schwerer. Weil du dich mehr auf Verteidigung fokussieren musst halt eben.
Das sind dann irgendwie auch, nein, also aber wirklich, sorry. Also nein, aber das, aber da also du kannst doch nicht sagen, dass es kein, nein, aber das ist kein, dass die Karte keinen Einfluss hat.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Nein, aber du sagst, die Tore sind ja nicht wegen Grill gefallen.
Ja, aber das ist so, die Tore sind nicht wegen Grill gefallen.
Aber welchen Einfluss hat Grills Ausscheiden dann darauf, dass wir verloren haben? Gar keinen?
Nein, an der Stelle hast du es ja gesagt, dass du nach dem 2-1 die Chance, dass du da noch einen Ausgleich machst mit 10 Leuten, extrem verschwindend gering wird. Das ist so, das ist der Einfluss. Klar ist das der Einfluss. So, in der Theorie ist es natürlich so, dass dann gerade, wenn du eine spielstarke Mannschaft hast, dass du auch defensiv im Nachteil bist, weil dann eben Lücken entstehen werden, die ein Gegner ausnutzen kann. Hat Hertha das gemacht? Nicht bei den Toren. Ich nehme ihn ja nicht komplett raus und sage, ja, ach Gottchen, ja, rote Karte, mein Gott, hat doch null Einfluss. Nein, natürlich hat es einen Einfluss. Aber er hat nicht allein, und das ist ja auch das, was Fabio sagt, du gewinnst zusammen, du verlierst zusammen. So, und ja, diese beiden Tore haben nicht ihre Ursache in der roten Karte, sondern in individuellen Fehlern.
Aber dass wir verloren haben, steht auch nicht im Zusammenhang damit, dass wir...
das möchte ich auch nicht in Abrede stellen.
Thomas, also du aber, sagst...
Nein, aber sorry, es entlastet mir zu sehr diese beiden individuellen Fehler, die nun mal sind.
Ich finde... Du trägst schon relativ wenig Rechnung der Tatsache, dass eine auswärts tendenziell labile Mannschaft, die nach Gegentoren noch empfindlicher ist als ohnehin schon, unfreiwillig wechseln muss und dann zu 10 spielt. Das sind ja alles, also in den Situationen, die beiden Tore fallen so, wie sie fallen, das ist natürlich richtig. Aber
und dem trägst du zu wenig Rechnung. Es tut mir leid, Anna. Ich weiß deinen Punkt. Ich verstehe ihn auch. Nochmal, ich will das ja auch nicht kleinreden. Aber das Spiel hätte trotz dieses Nachteils, was eine rote Karte automatisch mit sich bringt, definitiv, ist ein Fehler gewesen, ist ein katastrophaler Fehler gewesen, hat zu einem Nachteil bei Eintracht geführt. Trotzdem musst du dieses Spiel nicht verlieren. Und ich unterschreibe nicht, dass wir das Spiel wegen Grill verloren haben.
Das sage ich auch nicht. Ich finde schon, dass er die herbe Rechnung trägt.
Er hat seinen Anteil daran, ja, definitiv. Ja. Definitiv, allein der Ausgleich geht auf seine Kappe, ganz klar.
Ja, und dass wir halt auch weniger Ausgleich. Naja, es ist doch so.
Endlich mal eine lebhafte Diskussion, wo wir nicht einer Meinung sind. Ich freue mich gerade.
Nein, es ist ja auch gar nicht, ich verstehe ja auch, was du meinst. Es ist nur, ich tue mich ja auch schwer damit, Leute, weil ich weiß, dass er sich damit irgendwie am allerschwersten wahrscheinlich tut. Und dem geht es gerade am allerschlechtesten. Und ich glaube, niemand irrt sich lieber als pessimistische Fußballfans. Deswegen lasse ich mich sehr gerne davon überzeugen, dass das alles richtig ist, artikuliere nur mein Bauchgefühl, dass ich sehr gespannt bin, wie das weitergeht.
Also, wo wir uns darauf einigen können, Anna, zieht er nicht die Notbremse? Gibt es den Ausgleich? Ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass wir dann mindestens mal einen Punkt mitnehmen? Safe.
Ja, im Prinzip, ja. Also wahrscheinlich ist das safe.
Wie gesagt, das ist ja die Situation vorher. Reden wir gar nicht über die, was passiert nach der roten Karte. Also, die rote Karte war schon überflüssig. Ich meine, das ist nochmal eine Kurzschlussreaktion gewesen. Ich vermute mal, es war ja knapp. Es war auch diskutabel. Er will ihn halt vorm Strafraum noch legen. Dann gibt es zumindest keinen Elfer, aber gut. Ja. Und er sagt doch, ja, lass ihn doch das Tor schießen. Aber mal ehrlich, klar ist das von außen auch leicht Gequatsche halt eben, ne?
Meine, ja, klar, du bist
nicht in der Situation, latscht schon am Ball, denkst, oh, Panik, scheiße, jetzt ist der Typ da durch. Hilfe, Hilfe, ich muss ihn irgendwie aufhalten. Klar, die Coolness hatte er in der Situation nicht, fliegt er nicht vom Platz. Nehmen wir wahrscheinlich einen Punkt mal mit, ja, definitiv. Das ist sehr wahrscheinlich, Spekulation, aber wahrscheinlich, absolut. Und das ist auf jeden Fall mit seinem Anteil.
Ja, um den Ausdruck von Wahrscheinlichkeiten. So.
Ja, sicher.
Ja.
Klar. Ja.
Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Zwangsläufig.
Zwangsläufig, genau. Wie gesagt, wenn es Jorn so gut macht.
Wichtiges Spiel jetzt zu Hause.
Ja, um den gegen Münster.
Ja, das wird hart.
Das wird hart, weil die sind nicht so, gib uns mal den Ball, wir wollen was machen. Bin gespannt. Ja, so als Abschlussschlenker, was gab's sonst noch Spieler bei uns, die ja in der einen oder anderen Richtung irgendwie aufgefallen sind? Ich hatte eine sehr schöne Situation in der Sportschau gesehen von Jeckel. Einer, der mal es geschafft hat, einen Rückraum im Blick zu halten und genauso eine Rückpasssituation in der zweiten Halbzeit da bereinigt hat, was ich aber sonst gut gespielt hat. Fabio hat das Tor gut vorbereitet, was ihm ja sonst so drauf war.
Ja, also die Flügel haben mir grundsätzlich gut gefallen, die Offensive wirklich
positiv. Über unsere Sechser reden wir ja ganz gerne. Wie waren die so?
Ja, halt eher in der Defensive beschäftigt als in der Offensive. Also Thema Spielaufbau zieht sich da sicherlich irgendwie durch als Fragezeichen. Aber ist jetzt sicherlich auch auswärts weniger relevant, weil einfach Konter über Flügel spannender sind, als sortiert nach vorne zu spielen.
Ja, Spannung bleibt. Komisch. Ja, bei der Eintracht.
Mal was Neues.
Entspanntes 1-0 aus Berlin mitnehmen. Naja. Ja, Fakt ist ganz egal, wie man es dreht und wendet. Wir gewinnen das Spiel für die Hertha. Das ist schon mal irgendwie klar.
Das ist
ganz egal, wie man das die rote Karte gewichtet oder keine Ahnung.
Ja.
Eine sinnlose, überflüssige Niederlage. Scheining hat es ja auch gesagt, der kann sich nicht in seinen 15 Jahren als Trainer dann wieder daran erinnern. Oder als Profi daran erinnern, dass er schon mal so eine blöde Niederlage gesehen hat.
Ja, das war tatsächlich.
Um das Ganze zum abzurunden, noch ein kleiner Nebenschwank aus dem Derby VfB Oldenburg gegen SSV Jeddelo. Dass Jeddelo wegen einem sehr umstrittenen Elfmeter am Ende gewonnen hat. In der 91. Minute ein Jeddeloer frei vom Tor im 5-Meter-Raum das Ding über den Kasten schießt, statt das 2-0 einzutüten. Praktisch im Gegenzug Jeddelo einen Elfmeter sich einfängt. Und der VfB-Spieler, der den Elfmeter schießt, die unsäglich gute Idee hat, mal so ein paar Lenkerchip anzusetzen und das Ding übers Tor chippt.
Ja.
Jeddelo hat es gefreut. Den VfB nicht so, aber ja.
Ich tue mich ehrlich gesagt schwer über kläglich versiebte Elfmeter zu lachen.
Nein, schon. Lachen tue ich darüber nicht, aber, dass dieses Spiel voll Dramatik steckt halt irgendwie einfach.
Ja, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, ich glaube, ich habe Elfmeter PTBS Weil das, also wir hatten ja wirklich Jahre, ne? Ich habe die Statistik vergessen. Oh Gott, ey, legendär auch dieses Bundesligaspiel, das Rückspiel in Nürnberg.
Oh,
Gott.
Oh nee, jetzt ist Ende. Das Ende. Ich unterbreche hier. Okay. Nee, stopp. Abbruch. Jetzt reicht's.
Nein. Ja.
Ja, nee. Ja, Alter und Elfmeter. Um Gottes Willen, ja, ja. Ah, Philipp hat den letzten Jahr gut verwandelt und das im Derby. Also das damit gehen wir mal in den Schluss.
Mit einem guten Gefühl.
Mit einem guten Gefühl, genau. Ja, schauen wir mal. Anna, ich bedanke mich für die sehr lebhafte Diskussion. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war schön.
Und wir drücken unserer Nummer 2, Nummer 3, was auch immer die Wahnsinn ist.
Frage.
Die Daumen, vielleicht erledigt sich das von ganz alleine, die ganze Diskussion.
Ja. Ach ja, man wünscht ja auch niemandem was Schlechtes.
Also nein, nochmal, also ganz, ganz wichtig bei aller Diskussion um Lennart, Johansson wünscht ihm nur das Allerbeste. Nee, hoffe, dass er ein oder zwei überragende Spiele jetzt abliefert.
Nee, für uns alle.
Das hoffen wir alle, ne? Und den Feldspielern drücke ich die Daumen, dass vielleicht mal 90 Minuten keine schwerwiegenden Fehler machen.
Das wäre schön.
Und ich glaube, dann haben wir auch gute Chancen, das Ding gegen Münster zu ziehen.
Das wäre hübsch, ja. Mal gucken.
Wir haben ja gezeigt in der ersten Hälfte. Mein Gott, wir können es doch. Also.
Ja, ja, ja.
In diesem Sinne.
Mal gucken.
Wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Ja,
und den Rest, danke fürs Durchhalten. Es ist doch schon wieder über 40 Minuten geworden. Ja. Aber wir haben es ja geahnt. Das Thema ist halt komplex.
Kontrovers.
In diesem Sinne. Einen schönen Abend.
Tschüss.